Professor H.C. Dozent Klaus Bick tanzt nun etwas aus der Reihe. Er gestattet mir, dass ich dieses Wort bewusst so gewählt habe. Natürlich forscht Klaus Bick auch in akademischer Tradition, aber er macht die Sache so mehr oder weniger für sich privat. Das hat natürlich sehr große Vorteile, wenn auch Nachteile. Er kann sehr unabhängig und damit auch sehr unkonventionell forschen. Er ist natürlich durch die väterliche Klinik total in dieses heutige Thema hineingeboren worden. Er lebt also von Kindesbeinen an mit dieser Sache, mit Hypnose, mit veränderten Bewusstseinszuständen. Und ich muss das Wort halt heute wieder sagen, er ist ein alter Hase auf diesem Gebiet. Nun, diesmal wird er über den Einfluss von Trancezuständen auf das menschliche Verhalten, Schamanismus und so weiter sprechen. Ich könnte noch kurz etwas über ihn persönlich sagen, aber das dürfte sehr schwer fallen, denn er hat eine sehr vielschichtige, unkonventionelle Bildung durchgemacht und auch seine heutige Tätigkeit ist erstaunlich vielseitig. Ich möchte dabei vielleicht einzig erwähnen, dass sein liebstes neues Kind diese Kongresse über zerebrale Dominanzen sind, was er mit großem Erfolg über die Bühne gebracht hatte. Nun bitte lesen Sie über Klaus Bick selber nach. Ich will ihm die Zeit nicht stehlen und ich bitte, hierher zu kommen.
Sehr verehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich danke schon mal für die Lorbeeren, die man mir hier schon wieder vorbereitet hat. Ich darf vielleicht eine kleine Anekdote anschließen, wenn man schon von dem alten Hasen spricht, dann will ich Ihnen auch sagen, wie man das zu verstehen hat. Es gibt in Hongkong, im Mandarin Hotel, gibt es einen Koch, der macht seit 25 Jahren nichts anderes als Pekingenten. Nun, so ganz schlimm mache ich es nicht. Aber ich habe 20 Jahre nichts anderes gemacht als Hypnosetherapie und komme dabei auf etwa 180.000 Hypnosen und etwa 7.000 bis 8.000 Hypnoanalysen. Ich glaube, das ist in der Welt einmalig, soweit mir bekannt ist. Kann auch kein anderer, weil keiner die Möglichkeit dazu hat. Nur so viel zu dem, was man vorhin vom alten Hasen gesagt hat. Um dieses komplexe Thema zu verstehen, müssen wir erst einige Voraussetzungen schaffen und Hypothesen aufstellen. Der Einfluss von Trancezustände auf menschliches Verhalten, Gruppentrance, Schamanenritual und kataleptische Zustände ist ein umfassender Bereich. Ganz kurz nochmal zur Trance selbst. Transire heißt hinübergehen, Transinus Übergang, in der französischen Sprache Trance. Daher auch der Sammelbegriff Trance, meist nicht pathogener Verfassung oder Zustandsbilder, die durch Bewusstseinsreduktion, Bewusstseinserweiterung im Sinne eines reversiblen, veränderten Bewusstseinszustandes, wie zum Beispiel Hypnose, Atemtechnik, Meditation, Musik, Tanz, Mediumismus, Drogen. Bei Drogen schon sehr vorsichtig. Psychische Traumen verursacht werden können. Ich gehe gleich weiter und nenne jetzt nicht mehr die Autoren, die sich dann für Trance und Hypnose ähnliche Zustände aussprechen. Ich gehe jetzt zum englischen Trance zurück und Entrückung, Verzückung, Ekstase, insbesondere für die in der Hypnose erzielten Einschränkungen des Bewusstseins. So zum Beispiel im Psychiatrie-Wörterbuch von Herrn Haring. In der älteren Literatur, Bernheim, Sigmund Freud, Forel, findet sich der Begriff Trance noch nicht im Zusammenhang mit der Hypnose. Dort spricht man noch von Somnambulismus, der später voll und ganz für andere Zwecke, insbesondere Schlafwandel und Ähnliches, eingesetzt wurde. Ein Patient kann posthypnotische Suggestion folgend in einen Trancezustand versinken. Das waren die Worte, die man nachher auch zum Teil bei Leuna findet. Also erst in neuester Zeit, selbst Moll, der ja ein bekannter Autor für die Hypnose-Literatur ist, hat den Begriff der Hypnose nur am Rande mit Trance in Verbindung gebracht. Ich versuche es möglichst kurz zu halten, denn ich glaube, ich habe Ihnen nachher einiges zu bieten, was mehr Zeit verhandelt. Es soll aber doch gesagt werden, dass ein posthypnotischer Zustand stärker eintreten kann und deutlicher sich darstellt, wie beispielsweise die Primärhypnose. In der Posthypnose ist die Verschiebung der Aktivität von der linken zur rechten Hemisphäre noch deutlicher und auffallender. In der vorangegangenen Primärhypnose gehen wir nun von der Hypothese aus, dass der Trancezustand, ganz gleich welcher Ursache, sei es Hypnose, Meditation, Tanz oder Atemtechnik, immer weitgehend der gleiche veränderte Bewusstseinszustand im Prinzip ist, möchte ich sagen. So ist der veränderte Bewusstseinszustand an sich Gegenstand unserer ersten Betrachtung. Nach Ansicht der meisten Psychologen hat allein der Mensch ein Bewusstsein, und zwar in dem Sinne, dass er sich nicht nur seiner selbst bewusst ist, sondern auch der Reize, die auf ihn einwirken. Dagegen sei schon hier darauf hingewiesen, dass die spirituellen Psychologien im Allgemeinen die Vorstellung, dass auch die höheren Geschöpfe ein Bewusstsein besitzen, und diese Psychologien schreiben häufig selbst den niederen Organismen Bewusstsein zu. Hypnose und Träume sind heute nach dem Gesichtspunkt der zerebralen Dominanzen unter die veränderten Bewusstseinszustände einzuordnen. Veränderungen im Geisteszustand einer Person gehen mit Unterschieden in Hemisphärenaktivität einher. Hypnose und Traum sind jene zwei veränderten Bewusstseinszustände, die unter dem Gesichtspunkt der Hemisphärenunterschiede die größte Aufmerksamkeit in letzter Zeit erlangt haben. Tat handelt Trance und Traum in seiner Diskussion über Psychophänomene und veränderte Bewusstseinszustände gemeinsam ab, wobei die Hypnose als Beispiel, also die Hypnose als Beispiel anführt. Auch ich möchte mich diesem die Ansicht von Tat anschließen und die Hypnose hier als Modell Ihnen vorstellen für den veränderten Bewusstseinszustand. Bei der Hypnose wird die geistig-seelische Struktur vorübergehend radikal verändert. Könnten solche Veränderungen vielleicht bewirken, dass die Psi-Informationen häufiger die Ebene des Bewusstseins erreichen oder die Psi-Erlebnisse überhaupt häufiger auftreten? Wir werden sehen. Auf die Möglichkeit, dass die Hemisphären an hypnotischen Trancezuständen unterschiedlich beteiligt sind, stieß man erstmals, als man individuelle Unterschiede in der Hypnotisierbarkeit untersuchte. Aus EEG und EEG Brain Mapping Aufzeichnungen in Hypnose wissen wir, dass veränderter Bewusstseinszustand, also das soll Ihnen nur zeigen, ganz kurz, wie man das macht, rechts, links wird getrennt, abgenommen, es werden die Gehirnströme hier aufgezeichnet. Die nächste Folie gleich bitte. Wenn man das macht, dann kommt man, wenn man die Gehirnströme mit dem normalen EEG abnimmt, wenn man die Gehirnströme mit dem normalen EEG abnimmt, kommt man also zunächst zu einem entsprechenden Ergebnis, das wir dann über die Fourier-Analyse auswerten. Und wenn man dann eine Statistik aufstellt, dann kam also die große Überraschung bei 25 Patienten. Wir haben das inzwischen mehrfach auch wiederholt. Es wurde auch an anderen Plätzen reproduzierbar gezeigt. Inzwischen hat sich diese Ergebnisse, die ich Ihnen hier zeige, haben sich von Amerika bis Ungarn und England und so weiter in der Wissenschaft eingegliedert. Interessant ist, dass man bei diesem veränderten Bewusstseinszustand der Hypnose 1 vor der Hypnose eine Aktivität der Gehirnhemisphären rechts und links, nämlich gleich haben, fast gleich im Theta-Bereich. Leiten wir im Theta-Bereich die Hypnose 1, sehen wir, dass die Aktivität auf der rechten Hemisphäre hochgeht, und auf der linken runter, zurück, reduziert. Nach 25 Minuten etwa haben wir eine Reduktion von 27% und auf der anderen Seite eine Aktivität auf 65% auf der rechten Seite. In Alpha sieht es ähnlich aus. Beta kann man im Moment nach unseren Forschungsergebnissen noch weitgehend vernachlässigen. Ich möchte nicht sagen, außer Acht lassen, denn wir haben schon neue Anhaltspunkte, dass auch hier sich etwas tut. Sie sehen es auch hier, dass es zu einer gewissen Aktivitätsreduktion kommt, später wieder die Aktivität etwas ansteigt, hat aber seine Gründe, auf die wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zu sprechen kommen können. Dieses Modell, was Sie hier sehen, dieses Ergebnis, was wir hier sehen, darf ich bitte um das nächste Folie bitten, hat nun uns veranlasst, die Sache etwas ernster zu nehmen und wir haben uns die modernsten technischen Mittel zu Hilfe genommen. Das EEG Brain Mapping wird, das heißt also eine Darstellung des EEG Mappings, dass wir also hier eine Art Landkarte unseres Gehirns haben. Und ja, vielleicht ein bisschen höher. So beide, ist gut, beide zusammen, denn jetzt sehen wir was ganz Interessantes. Wenn wir jetzt den Unterschied zum Beispiel betrachten, Stopp, zwischen Einschlafen und in Hypnose kommen, dann sehen Sie, dass die Aktivitäten hier in der Mitte liegen des Gehirns. Und auch hier, dagegen beim Hypnosezustand, haben wir eine Verschiebung der Aktivität, wie wir sie vorhin schon gesehen haben. Wenn Sie sich jetzt an die erste Folie erinnern, da haben wir eine Verschiebung der Aktivität nach lateral rechts, etwas okzipital. Natürlich können uns derartige hochtechnische Geräte, die uns gleich eine ganze Landkarte unseres Gehirns darstellen, wesentlich deutlichere und bessere Bilder bringen. Das zum Beispiel ist jetzt eine Aufnahme mit 28 Elektroden, die am Gehirn abgenommen werden. Wenn Sie aber zum Beispiel, wie Sie nachher sehen werden, nur 12 oder 14 Elektroden zur Verfügung haben, sieht das schon wieder etwas weniger deutlich aus. Das nur zu Ihrer Orientierung, also der Unterschied zwischen Schlaf, ganz deutlich hier zu sehen, und hier der Hypnosezustand, das sich immer wieder reproduzieren lässt. Bitte die nächste Folie gleich. Ja, und nun haben wir uns gefragt, wenn wir schon so etwas bekommen, was hat das zu bedeuten? Und da gibt es nun einen Mann, der für uns von ganz außerordentlicher Wichtigkeit ist, der auch in der Welt von großer Wichtigkeit ist. Er hat immerhin 1981 einen Nobelpreis erhalten. Das war der Herr Roger Sperry, der mit seinem Split Brain, indem er hier diese Durchtrennung untersucht hat, Sie sehen es gleich noch besser, festgestellt hat, dass auf der linken Hemisphäre gewisse Funktionen angeordnet sind, verbal, analytisch, reduktiv, sequenziell, rationell, das ist hier ein wichtiger Faktor, die rationelle Seite nennt man die linke Seite, das Emotionale, das Intuitive ist die rechte Seite, und wir werden zeitlos zum Beispiel, wir werden diese Punkte alle noch sehr wichtig nachher bringen, wir brauchen die alle sehr exakt. Ja, ich bitte vielleicht dann schon um die nächste Folie. Ja. Hier haben wir nun ein Modell, das uns heute während meines ganzen Vortrages immer wieder vor Augen gehalten werden sein muss und gehalten werden muss. Es ist das Modell, das uns wir überlegt haben, was geschieht eigentlich? Wir haben also gewusst und wissen, dass der Herr Sperry gesehen hat auf der linken Seite Verstand, Vernunft, Erdachtes, Abstraktes, Elementarhaftes. Und haben das Ganze, habe ich Sensor genannt. Und auf der rechten Seite dann mehr das Erleben des Hypnosezustandes, emotionale Gefühl, Erlebtes, Visuelles, Bildhaftes, Ganzheitliches etc. Wenn wir nun, und das ist das Entscheidende, wenn wir nun diese Aktivitäten hier reduzieren, und das tun wir, das haben wir gesehen, das habe ich Ihnen jetzt an zwei Seiten schon gezeigt, dass diese Aktivitäten reduziert werden mit der Hypnosezustand. Dann passiert Folgendes, dann geht Verstand, Vernunft, Erdachtes und so weiter, das geht zurück und wir haben gleichzeitig hier eine Aktivierung gesehen, wir haben also hier dann mehr Aktivität im Gefühlsbereich, mehr Aktivität im visuell Bildhaften, mehr Aktivität im Erleben und so weiter und das werden wir auch nachher im Einzelnen für unsere heutige Betrachtung noch sehr genau anschauen müssen. Bitte halten Sie sich dieses Bild jetzt mal schon vorweg gut im Gedächtnis. Es ist so, dass wir das immer wieder brauchen, um alles zu verstehen, um uns alles klarzumachen, was in diesem veränderten Bewusstseinszustand der Hypnose passiert. Ja, wir haben also gesehen, die rechte Hemisphäre leistet normalerweise keinen bedeutenden Beitrag für den Sprachprozess. Sprache ist links. Gewöhnlich steuert diese Hälfte nonverbale Prozesse wie Aufmerksamkeit und subtile Unterscheidungen, etwa Wiedererkennen von Gesichtern. Da haben wir jetzt das Bild, die nächste Folie, da, danke schön. Sie sehen also hier das Mathematische, das Elementarhafte und all diese Dinge, die, und vor allen Dingen auch hier Sprache, da ist der Mund angedeutet, da ist das Ohr. Das spielt sich auf der linken Hemisphäre ab, dagegen auf der rechten Hemisphäre ist das Visuelle, das Auge, Erkennen von Gesichtern, das kann man auch, das Kreative wird hier hineingelegt und verschiedenes mehr. Also wir haben praktisch, wenn wir jetzt das genau sagen, dann haben wir, ja, ich kann die nächste Folie schon bitte haben, dann haben wir nochmal zum Merken, das halte ich für sehr wichtig. Die beiden Hemisphären sind ständig irgendwie aktiv, sie verarbeiten die Informationen nur unterschiedlich mit verschiedenen Intensitäten. Nimmt man zum Beispiel Droge und so weiter und dann passieren also diese Dinge. Man muss sagen, das betrifft hauptsächlich die Rechtshänder, aber die betrifft bei der Bevölkerung etwa bis zu, kann man 95% annehmen. Es gibt verschiedene Autoren, die einen sagen 80%, die anderen sagen 95%. Also für eine ganz große Auswahl der Bevölkerung trifft also das, was ich Ihnen hier als Modell vorstelle, zu. Sie sehen jetzt hier schon ein Experiment, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben eben die Effizienz der Nachrichtenübermittlung haben wir verpasst irgendwie. Ist die dazwischen verloren gegangen? Also egal. Dann werde ich so berichten. Dieses System von Nervenfasern, wir haben also den sogenannten Balken, der diese beiden Hemisphären miteinander verbindet. Und dieses System von Nervenfasern bildet die größte neurale Verbindung im gesamten Tierbereich. Seine Funktion besteht darin, wie ich Ihnen das eben schon vorgelesen habe, die beiden Gehirnhälften über die Aktivitäten der jeweils anderen auf dem Laufenden zu halten. Soweit sich bis heute sagen lässt, ist der sogenannte Balken ein äußerst effizienter Nachrichtenübermittlungssystem, sodass im Grunde völlig unsinnig ist, einen normalen Menschen als linkshemisphärisch oder rechtshemisphärisch zu bezeichnen. Gazzaniga zum Beispiel stellt fest, bei Durchtrennen der Verbindung zwischen beiden Hemisphären, das wird jetzt alles sehr wichtig, entstanden zwei separate mentale Systeme, die beiden die Fähigkeit besaßen zu lernen, sich zu erinnern, sowie Emotionen und Verhaltensweisen zu entwickeln. Die Theorie von den Modulen der Gehirne ist von Gazzaniga dadurch entwickelt. Module sind neurale Netzwerke, also nervliche Netzwerke, kleineren bis mittleren Umfangs, also unterhalb der Hirnhälftenteilung, stehend mit spezifisch psychophysiologischen Leistungen. Das Gehirn wird somit danach als ein Funktionsorgan für die Konföderation unabhängig mentaler Systeme angesehen. Jetzt kommt es, wenn Patienten bemüht sind, widerstreitig Informationen zwischen den Modulen auszugleichen, sieht Gazzaniga darin die interpretierende Funktion des Gehirns. Er sagt, was als persönliches Bewusstsein erscheint, ist tatsächlich das Produkt einer riesigen Menge von separaten und voneinander unabhängigen mentalen Systemen. Gazzaniga gibt zwar im Prinzip die Existenz von der Funktion einer rechten, einer linken Gehirnhälfte zu, räumt aber andererseits ein, dass unser kognitives System auf modulare Weise organisiert ist. Das bedeutet, es gibt eine riesige Zahl voneinander relativ unabhängiger Systeme im Gehirn. Ich habe sie Ihnen vorhin schon mal vorgestellt. Die Daten der Außenwelt verarbeiten. Diese unabhängigen Systeme können die Ergebnisse jener Verarbeitungsprozesse dem bewussten verbalen System übermitteln, also gehen dann zur linken Hemisphäre, oder sie können ihre Reaktion durch unmittelbare Beeinflussung des Körpers und reale Verhaltensweise ausdrücken. Das menschliche Gehirn verfügt über eine spezielle Fähigkeit, ein System, das sich in der linken Hemisphäre befindet, welches die verschiedenen Verhaltensweisen dieser Module interpretiert und aufgrund dieser Interpretation Überzeugung bildet. Die linke Hemisphäre konstruiert ständig Theorien über die ursächlichen Beziehungen zwischen elementaren Ereignissen innerhalb und außerhalb unseres Kopfes. Die linke Hemisphäre liefert diese Interpretation reflexhaft, denn sie und nur sie ist in der Lage, Schlüsse zu ziehen. Ich könnte hier schon sagen, hier ist unser Ich. Und auf der rechten Seite ist unser Selbst. Auf der Suche nach der Modularität bediente sich Gazzaniga des Wadertests, der wurde hier schon erwähnt, ich kann mir das also schenken. Nochmal kurz, es kommt also zu einer Ausschaltung einer Hemisphäre. Das heißt, sie wird in einen Schlafzustand versetzt, während die andere wach bleibt. So legt Gazzaniga einer Patientin einen Gegenstand von der linken Hand, während die linke Hemisphäre schlief. Das war das Bild eben jetzt, was wir hatten. Hier habe ich einen Pfeil hingemacht. Sie kriegt also hier einen Löffel. Während die linke Hemisphäre schlief, in die linke Hand, ist bewegungsempfindungsfähig, die wiesen die Kreuzung im Gehirn, weil die rechte Hemisphäre wach ist. Nach wieder vollem Wachsein fragt er den Patienten, oder die Patientin in diesem Fall, können Sie wirklich nicht daran erinnern, dass ich Ihnen vor 5 Minuten etwas gegeben habe? Die Patientin streitet ab. Daraufhin zeigt er ihr einige Objekte. Und die Patientin kann sofort spontan den Gegenstand, nämlich den Löffel, erkennen. Kommt dann zu dem Schluss, dass im Gehirn Informationen existieren können, die sich durch Bewegungen auszudrücken vermag und die dem Sprachsystem dennoch nicht zugänglich ist. Und er kommt schließlich über seine Theorie von der Vielzahl einzelner mentaler Module zu der Überlegung, ein mentaler Prozess dringt in eines der mentalen Module ein und das Ergebnis dieses Prozesses ist an das verbale System übermittelt. Also das geht dann weiter, geht übers Gehirn rüber und sie kann dann sagen, das ist ein Löffel. Das verbale System kann diese Antwort zwar benutzen, vermag jedoch nicht zu sagen, was die Grundlage des Prozesses war. Beide beobachten, sowohl die von Sperry, die habe ich vorhin noch nicht erwähnt, das ist die mit dem Pin-Up-Girl. Sperry hat also das gleiche Spiel gemacht und hat es bei einem, hier hat man ja die Hemisphäre schlafen gelegt, sozusagen abgeschaltet für kurze Zeit. Sperry hat das Split-Brain genommen, also total durchtrennt, sodass wir also zwei Dinge haben, die mechanisch vorgenommen sind, und Sperry hat dann dem einen Patienten ein Pin-Up-Girl eingeblendet, wobei er zum Erröten kam, aber nicht die Ursache des Errötens in irgendeiner Form wiedergeben konnte. Das heißt, beide Beobachtungen, sowohl die von Roger Sperry mit dem Pin-Up-Girl ebenso wie die mit diesem Löffel von Gazzaniga, erinnern uns an ein eindrucksvolles Experiment des bekannten Berliner Neurologen und Hirnanatomen Oskar Vogt. Übrigens ein Experiment, was wir in unserer Klinik und Institut in 100-facher Form immer wieder wiederholt haben. Das ist immer wieder beeindruckend. Ihn interessierte sowohl die Frage nach dem Zustand der Hypnose als auch die Neurose an sich. So kam er auf die Idee, Pflaumen einem nachfolgenden einen Patienten anzubieten und ihn zu fragen, ob er gerne Pflaumen esse. Der Patient bejahte und Vogt sagte, na, das ist schön, dann nehmen Sie mal Platz, aber wir machen erst unsere Behandlung. Und dieser Fuchs hatte sich schon was ausgedacht. Während er nämlich diesen armen Menschen in Hypnose versetzt hatte, was eigentlich schon fast gegen unsere Ethik war, hat er etwas getan, was er hätte nicht tun sollen oder dürfen. Er hat ihm gesagt, nun gucken Sie sich doch mal diese Pflaumen an. Die sind ja ganz scheußlich, da sind ja lauter Würmer drin. Igitt, das kann man ja nicht essen. Daraufhin hat Vogt den Mann wieder in normalen Bewusstseinszustand zurückgeführt, nämlich wach gemacht, wie Sie es verstehen würden. Und hat ihn gefragt, darf ich Ihnen jetzt Pflaumen anbieten? Wir machen eine kleine Pause. Daraufhin hat der Patient gesagt, ach, wissen Sie, ich würde ja gerne die Pflaumen essen. Aber ich glaube, ich habe Ihnen da vorhin was Falsches gesagt. Ich habe heute Morgen doch nicht so richtig gefrühstückt. Mir ist es schon den ganzen Tag nicht so wohl im Magen. Ich möchte doch lieber keine Pflaumen essen. Daraufhin, wir können jetzt mal mein Spezial wieder nehmen. Ja, das können wir auch nehmen, das geht auch, danke. Daraufhin hat also der Vogt ihn wieder in Hypnose versetzt und hat ihn jetzt gefragt, ja, sagen Sie doch mal, warum können Sie denn keine Pflaumen essen? Warum wollen Sie denn jetzt keine mehr? Sagt er, da sind doch ganz scheußliche Würmer drin, sowas kann man doch nicht essen, das ist ja eine unglaubliche Sache. Daraufhin hat Vogt gesagt, aha, so ist es. Dann muss ich Ihnen aber ganz offen gestehen, an den Pflaumen ist überhaupt nichts dran, die Pflaumen sind ganz in Ordnung. Das war nur ein Experiment und Sie können die Pflaumen ruhig essen, die können Sie genau anschauen. Die sind nicht würmstichig, sie sind bestens zu genießen. Daraufhin hat Vogt diesen Mann wieder in den normalen Bewusstseinszustand zurückgeführt und hat ihm jetzt, nachdem er ihn wieder aus der Hypnose zurückgeführt hatte, wieder die Pflaumen angeboten. Und siehe da, jetzt hat unser Patient Pflaumen essen können. An diesem Beispiel sehen wir schon, wie eng die Forschung von Herrn Gazzaniga und Sperry mit der unserer Hypnoseforschung verbunden sind. Nämlich, was ist passiert? Wir haben die Aktivitäten auf der linken Hemisphäre reduziert. Und wir haben auch eine Aktivität auf der rechten Hemisphäre erlebt. So, nun ist also das, was ich Sensorsystem habe, ist weitgehend reduziert. Was kann also unser Vogt jetzt machen? Er kann, weil ja der Verstand, Vernunft ausgeschaltet sind, und nicht mehr kontrollieren, wie die Pflaumen wirklich aussehen, nämlich wieder unser Ich, das es kontrollieren könnte, konnte also ruhig auf die rechte Hemisphäre Informationen reinbringen und da waren sie. So, nun hat er wieder die Aktivität normalisiert und hat ihn jetzt gefragt, sagen Sie doch mal, darf ich Ihnen jetzt Pflaumen anbieten, werden Sie wieder in normalen Bewusstseinszustand geführt, das heißt wieder aktivieren, ja? Dann waren die Aktivitäten wieder gleich, wie Sie es vorhin in dem Bild gesehen haben. Was ist dann die Folge? Jetzt steckt hier eine Information. Igitt, da sind scheußliche Würmer drin in den Pflaumen. Aber die kommen nicht auf diese Seite. Da ist irgendwo in der Hypnose eine Blockade. So, was passiert jetzt? Jetzt erfindet der Verstand, Vernunft ganz schnell was Neues. Der konstruiert, das haben wir doch vorhin gelernt. Ja, und hier hat er konstruiert und hat gesagt, ja, Das ist der Magen. Du hast schon Magen verdorben. Du musst jetzt irgendwas sagen. Und das machen wir. Und er findet was. Und was hat er konstruiert? Nämlich, dass es ihm übel ist. Und inzwischen hat der Vogt aber gedacht, na, das wollen wir mal genauer prüfen. Und hat jetzt wieder die Reduktion hier vorgenommen, der Aktivitäten auf der linken Hemisphäre und hat geguckt, was passiert jetzt. Und siehe da, da funktionierte das Ganze wieder. Nämlich, die Aktivitäten waren ja jetzt wieder reduziert. Jetzt konnte dieser Fluss wieder gehen und jetzt konnte das hier wieder reingebracht werden, dass es in Ordnung ist. Er muss ja hier diese Grenze durchtrennen, hier, diese linke Hemisphäre, dieses Sensorsystem, da muss er durch und muss den da drüben mitteilen, hört mal, das ist mit den Pflaumen alles ganz in Ordnung. Und dann kann man ruhig wieder die Aktivitäten normalisieren, jetzt kommt es schön rüber und er kann die Pflaumen essen. So interessant ist der veränderte Bewusstseinszustand der Hypnose. Und er ist so eng mit der Forschung der Zerebraldominanzen verknüpft, wie Sie sehen, wie nichts anderes, was ich mir vorstellen könnte. Sie sehen also an diesem Beispiel, das heißt, in einem Falle war unsere Proband in einem veränderten Bewusstseinszustand der Hypnose und in beiden anderen Fällen handelt es sich um auch eine Trennung zwischen der linken und rechten Hemisphäre, aber einmal, dass man hier einfach alles schlafen gelegt hat und auf der anderen Seite, dass man es einfach durchgeschnitten hat. Also bei zweimal kann man sagen, haben wir eine Störung auf materiellem Wege und auf der anderen Seite haben wir die Sache mit dem, was wir gesehen haben, mit der Hypnose, also eine Einwirkung auf ja, geistig, psychischem, immateriellen Wege. Beides bei all diesen Fällen im Endeffekt nachher scheinbar das gleiche Ergebnis, aber wir müssen uns also darüber im Klaren sein, dass die Aktivitäten von der rechten und von der linken Hemisphäre eine ganz entscheidende Rolle spielen für alles, was wir heute uns noch untersuchen wollen. Hier haben wir schon einen Vorschuss. Eigentlich wollte ich diese Bombe erst etwas später loslassen. Das werde ich auch, denn ich möchte erst noch einige Dinge sagen über die Modultheorie des Gehirns, worin es heißt, was als persönliches Bewusstsein erscheint, ist tatsächlich das Produkt einer riesigen Menge von separaten und voneinander unabhängigen mentalen Systemen. Ja, und wenn wir nun sagen wollen, das sind also Modulsysteme, dann könnte man auch sagen, naja, diese Modulsysteme können... diese Funktionen mit beinhalten und eben dadurch getrennt dargestellt werden. Das ist also denkbar, im Einzelnen leider noch nicht so untersucht. Nehmen wir jetzt noch an, dass diese Modulsysteme im Prinzip den zu beobachtenden und den einzelnen Hemisphären zugeordneten speziellen Funktionen entsprechen, wie zum Beispiel der rechten erlebtes, ganzheitliches, intuitives oder der linken erdachtes, elementarhaftes, logisches und fügen nur noch hinzu, was in der Natur der Organismus keine Seltenheit ist, dass diese Systeme in ihrer Anlage korrespondierend auf der gegenüberliegenden Hirnhemisphäre vorhanden, aber noch nicht entwickelt sind. So gewinnen wir einen tatsächlichen Einblick in die Funktionsabläufe, die unser Verhalten beeinflussen. Es sei hier ganz kurz nur noch eingeflochten, auf dem Kongress in München hat Herr Professor Glees einen Patienten gezeigt, bei dem von diesen, der also nur noch ein Hirn hatte, das aktiv war und doch sehr viel ausführen konnte. Da muss man aber sagen, dass also diese Theorie von der doppelseitigen Anlage doch auch sich hier schon dokumentiert. So können sich auch die speziellen Funktionen der rechten und linken Hemisphäre in Form von Modulsystemen aufzeichnen und dann entsprechende Kombinationen. Es kann aber auch Kombinationen zustande kommen. Es kann aber auch beispielsweise zu einer starken Kombination, wollen wir das mal hier durchspielen, zu einer starken Kombination kommen vom emotionalen, also Emotion, und vom globalen, das haben wir hier glaube ich, doch da unten haben wir es irgendwo, ganzheitliches, und dann haben wir noch synthetisch, haben wir auch noch irgendwo, das nehmen wir auch noch mit rein, und intuitiven bis zu einer, kommt es dann, wenn diese Aktivitäten alle mobilisiert werden und Funktionen mobilisiert werden, dann kann es auch zu einer großen Kreativität kommen. Denn wir haben festgestellt in anderen Untersuchungen, dass diese Kreativitäten von der rechten Hemisphäre ausgehen. Das Kombinationsspiel lässt sich natürlich beliebig fortsetzen und gibt uns Einblick in unser menschliches Verhalten während dieses besonderen Zustandes. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch einmal Gazzaniga zu Wort kommen lassen. Er sagt, unsere Spezies ist eine glaubende Spezies. Und wir glauben, und dass wir glauben, liegt wohl an der Art, wie unser Gehirn organisiert ist, wie auch an bestimmten Fähigkeiten unserer linken Gehirnhälfte. Hier, diese Fähigkeiten. Menschen bilden Überzeugungen, das Gehirn ist in Form unabhängiger Verarbeitungsmodule organisiert und jedes dieser Module kann Verhalten produzieren. Hier überall diese Module, die können dann auch überall Verhalten produzieren. Wir müssen uns über die subjektive Intensität klar werden, die eine Überzeugung erfordert. Um aufrecht erhalten zu werden, gelingt es uns nun, auch diese unabhängigen Systeme, nämlich hier wieder der linken Hemisphäre, das ständige Theorien konstruiert, wie wir ja gesehen haben an diesem Beispiel mit diesen Bauchschmerzen für einen wurmstichigen Pflaume, ständig Theorien konstruiert über die ursächliche Beziehung zwischen elementaren Ereignissen innerhalb und außerhalb des Kopfes, also dieses spezielle System, das sich in der linken Hemisphäre befindet, welches die verschiedenen Verhaltensweisen dieser Module interpretiert und aufgrund dieser Interpretation Überzeugung bildet, lahmlegen bzw. reduzieren, die ihrerseits das seinerseits Verstand, Vernunft und Logik betrifft, reduziert. So ist nicht nur ein veränderter Bewusstseinszustand oder Trance erreicht, da sind wir wieder bei dem Begriff Trance, wenn also diese Aktivitäten alle reduziert sind, sondern das ganze Sensorsystem, hier, ich nenne das ja Sensorsystem, alles zusammen, Handeln, Denken bzw. menschliches Verhalten, auch eine disziplinierte Form, Erziehung, Prägung, Moral, inklusive soziale Verhaltensweise, gestört. Selbst die uns vorgegebenen und geprägten Überzeugungen aus Erziehung und Umwelt können oft dann nicht mehr wirksam werden. Der Unterschied gegenüber den beiden erstgenannten Experimenten, nämlich mit dem Spitbrain, Roger Sperry, und dem zweiten Wadertest, dem Löffel von Gazzaniga, ist, dass bei beiden ersten zu einer Ausschaltung der linken Hemisphäre auf materiellem, mechanistischem Weg kommt, dagegen bei dem Fogg-Experiment, wie ich schon gesagt habe, immateriell Reduzierung durch Suggestion, also einer psychischen Einwirkung der linken Hemisphäre, den wir auch veränderten Bewusstseinszustand oder Trancezustand nennen. Es handelt sich also beim Hypnosezustand oder Trancezustand um einen nicht direkt materiell herbeigeführt, weitgehende Ausschaltung der linken Hemisphäre. Wir haben ja gesehen, dass immerhin noch ein höherer Prozentsatz, 27% der Aktivitäten, 30% erhalten bleiben. Das erklärt auch vieles bei diesen Phänomenen, auf die wir vielleicht nachher noch im Einzelnen zu sprechen kommen. Merken Sie sich aber grundsätzlich, im Hypnosezustand ist man nicht weg. So, das ist sehr wichtig. Da ist also die Aktivität auf der rationalen Seite, auf der linken Seite bis auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig sind die Aktivitäten auf der rechten Hemisphäre, die intuitiv-emotionale Seite, erheblich gesteigert. Können die Module, die sogenannten unabhängigen Systeme der rechten Hemisphäre in Aktion treten? Das haben wir jetzt schon gesehen. Dann kommt es also, wie gesagt, hier zu dieser Kreativität, die Voraussetzung auch zum Beispiel für eine Hypnoanalyse ist oder aber auch für Hellsehen, Präkognition. Martin Ebon hat ja erwähnt, er hätte auch EEG-Mapping mitgebracht, die in diese Richtung laufen, rechtslateral, also rechts hinten, auf der rechten Hemisphäre, entspricht auch unseren Ergebnissen. Ich habe gerade derzeit eine Untersuchungsserie vorbereitet mit Hellsehern und solchen ähnlichen Leuten, auch die Präkognition machen und heilen, fernheilen und sowas. Das nur nebenbei. Wir haben also gelernt, dieser veränderte Bewusstseinszustand oder Trancezustand, was natürlich im Einzelnen passiert, kann auch in der Gruppe passieren, das Gruppenphänomen. Was interessanterweise auch in der Praxis bei uns zum Beispiel in der Klinik verwendet wird, in Gruppenhypnosen. Aber ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern ich möchte eigentlich jetzt auf eine ganz wichtige Sache zu sprechen kommen, weil wir das hier schon haben. Und ich muss als erstes dem Herrn Recht sagen, es gibt keinen Vertrag zwischen dem Arzt oder zwischen dem Hypnotherapeut und dem Probanden. Und wenn Sie jetzt mal dieses Blatt wegnehmen. Passen Sie auf, Moment, lassen Sie es nur eine Sekunde. Was geschieht nämlich? Es geschieht nämlich in der Hypnose noch was ganz anderes. Wir haben hier gesagt, die Aktivitäten gehen runter. Wir haben uns gefragt, warum eigentlich? Was geschieht eigentlich bei den Hypnose-Einleitungen, wenn ich die Fingerspitze fixieren lasse oder wenn ich ein Metronom benutze oder wenn ich die Methode von Herrn Erikson bedenke, der da sagt, also wenn ich nicht wüsste, dass ich hier sitze, aber Sie sitzen doch nicht hier und wir sitzen mit seinem Verwirrspiel. Übrigens, das erinnert mich an die Druiden, die schon in ihrer Zeit, also die Druiden, Schamane haben das schon verwendet, bezeichnenderweise sind solche Wort- und Sprachduelle, die wurden also schon damals eingesetzt und noch heute in diesen Kulturen gebräuchlich, in denen die Schamanen, zwei Männer treiben einander heftig in Erregung, damit der Ältere des Stammes weissagen kann. Also er bringt ihn dadurch, dass er ihn dauernd immer mehr hier aktiviert, bis dann dieses ganze System entweder erlahmt, auf der einen Seite, oder aber, wie ich es auch andererseits gesagt habe, aus ökonomischen Überlegungen, wie es die Natur uns vorgibt, sagt, also für diesen Quatsch verbrauche ich doch keine Energie mehr, ich gehe mit meiner Energie zurück, das heißt, die Aktivität nimmt ab und was passiert? Tatsächlich, das tritt ein und hier haben wir die Reduktion und den Hypnosezustand, haben wir diesen veränderten Bewusstseinszustand, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Das hat mich sehr animiert. Jetzt können wir die nächste Folie nehmen. Jawohl. Hier sehen Sie noch einmal, wie wir gearbeitet haben. Sie haben vorhin schon mal die eine Folie gesehen. Hier sehen Sie nochmal den Hypnosezustand, mit welchen technischen Mitteln wir arbeiten. Gleich bitte die nächste Folie. Und hier haben wir schon die Neuheit. Wir haben uns nämlich gesagt, was dieser Effekt ausmacht, können wir auch künstlich machen. Wir haben hier ein Gerät gebaut, das wird über Kopfhörer den Patienten, Probanden, diese Damen sind gerade beim Abnehmen, wir haben inzwischen sehr gute Erfolge zum Beispiel. Ich habe selbst Kriminalfälle untersucht mit diesem Verfahren. Ich habe Hypnoanalysen mit einem Kollegen gemacht, mit mehreren Kollegen haben sich zur Verfügung gestellt. Es ist tatsächlich fast der gleiche Hypnosezustand, wie wir ihn vorher handgebracht haben, nur mit dem ganz gewaltigen Unterschied. Jetzt haben wir, nächste Bild, hier sehen wir das Experiment. Ich wollte Ihnen nur den Apparat zeigen, Sie sehen ihn hier im Hintergrund nochmal ganz deutlich. Wir haben hier leider Gottes ein anderes EEG-Brainmapping-Gerät benutzen müssen, weil unser anderes, wir können uns das nicht leisten, ein Gerät für 600.000 Mark in unsere Klinik zu stellen. Und so kriegen wir immer leihweise oder irgendjemand verschafft uns wieder eins. Und hier haben wir also diese Möglichkeit wahrgenommen und haben diese Messungen gemacht. Dieser Mann hat also einen standardisierten Hypnosezustand erlebt. Bitte das nächste Bild. Hier nochmal zum Vergleich. 20 Minuten nach Einleitung der Hypnose, Sie erinnern sich vorhin an das andere Darstellung, aber Sie sehen wieder, die Aktivitäten sind nach der rechten Hemisphäre verschoben, auch wieder hinten. Bitte das nächste Bild. Wir haben dann das Gleiche, mit dem gleichen Gerät haben wir dann versucht, das mit einem anderen Probanden zu machen. Hier haben wir also noch vor Einleitung der Hypnose, hier ist noch alles sehr verteilt. Bitte das nächste Bild. Und siehe da, auch hier wieder, hier ganz deutlich, diese Aktivitäten nach der rechten Seite verschoben. Es heißt also, wir sind noch im Anfang, aber ich darf Ihnen sagen, der Vertrag existiert nicht. Wir arbeiten hier mit dem grenzschwelligen Fatigue-Effekt, wie ich ihn genannt habe. Es ist also die Tatsache, dass es uns gelingt, einen künstlichen Hypnosezustand herbeizuführen. Dankeschön. Das nächste Bild, bitte. Ich wollte nur sagen, also der Vertrag funktioniert nicht. Ja, wir haben dann hier schon gleich das nächste, Tanz der Derwische. Sie wissen ja, ich muss noch ein bisschen was dazu sagen, Schamanenritual und Gruppentrance. Ich zeige Ihnen nur ganz kurz, hier haben wir jetzt schon Makumba, dass Sie das sehen. Bei all diesen Dingen immer wieder das Gleiche. Was passiert, ist Folgendes, Es werden die Aktivitäten, hier haben wir sogar den Schamane ganz groß, hier hat er seinen Spiegel, das ist ein mongolischer Schamane, hier ist die berühmte Trommel, hier ist der Spiegel, das hier stellt die den Himmel, die Himmelswolken dar, diese Bänder, der die Verbindung darstellt. Aber bei all diesen Dingen, und ich möchte noch mal kurz auf den Derwisch zurückkommen, Durchdrehung zum Beispiel, sagt ein Derwisch, nach der 14. Drehung ungefähr, dann haben wir bereits eine Art Rauschzustand beziehungsweise einen Ekstasezustand erreicht. Naja, das ist ja im Grunde genommen auch wieder das Gleiche, wie wir es vorhin schon einzeln besprochen haben, nämlich Ermüdung oder beziehungsweise aus rationellen Überlegungen. Ja, und hier sehen wir nun ganz was Wichtiges wieder, wenn man von Schamanen spricht, dann heißt das ja, wo kommt das Wort Schaman her? Das ist aber Saman, der da lesen kann. Die kommen also hier aus diesem Gebiet der Ostsee und haben sich dann eigentlich bis, ja, sagen wir mal, bis in die Mandschurei ausgebreitet. Überall gibt es diesen Schamanismus. Den gibt es auch genauso von Grönland ausgehend wieder bis nach Südamerika. Sie sehen also bei all diesen Schamanismen, hier sehen Sie zum Beispiel auch diese schamanische Darstellung. Die Schamanen glauben, dass also die Greifvögel, vor allem die Adler, eine große Rolle spielen. Und das sehen wir hier zum Beispiel aus der Indianergeschichte. Das nächste bitte. Ja, und nochmal hier das Gleiche. Und das ist also der Schamanismus. Und jetzt möchte ich einen Moment noch, dann kommen wir zu diesem Thema. Ja, und nun ganz kurz noch, ein paar Minuten haben wir noch, das reicht mir. Ganz kurz möchte ich dann angreifen, Schamanismus, wir machen uns natürlich Gedanken, wie geht das, wie funktioniert das? Ich möchte Ihnen das mal ganz kurz darstellen, wie ich es sehe. Die Quantenphysik sagt uns, dass sich das Universum auf einer anderen Analyseebene aus Wellenformen zusammensetzt, die interagieren und Partikel bilden und, oder umgekehrt. So ist zwar die Welt, die wir direkt beobachten, eine Realität, aber vielleicht eine umfassende Realität ist diejenige, die uns die Atomphysik aufzeigt. So hat der englische Wissenschaftler David Bohm festgestellt, dass die Wellenformen Organisationen bilden, die er implizite Ordnung nennt. Es ist eine Ordnung der Wirklichkeit als die der Welt der Erscheinung, die er die explizite nennt. Schon lange versuchen die Wissenschaftler, in diese Ordnung der Wirklichkeit einzutreten, die hinter der Welt der Erscheinung liegt. Man sucht den Mechanismus, der ihnen die Tür zur impliziten Ordnung öffnet, so sagt der bekannte Gehirnforscher Professor Karl Pribram. Gelingt es, dass das Gehirn, ich möchte hier das linke Gehirn sagen, seine Beschränkung irgendwie aufheben kann? Vielleicht nochmal das andere Bild wieder, damit man das nochmal, vielleicht ganz kurz die Folie, Spezialfolie da. Ja, gelingt es also, diese Aktivitäten hier aufzuheben, zu reduzieren, findet sich auch ein Zugang zu dieser impliziten Ordnung. Der Zugang zu dieser impliziten Ordnung wird einer gewissen erhöhten Aufmerksamkeit ebenso wie einer veränderten Bewusstseinszustand zugeschrieben, wie wir ihn von Meditation und Hypnose her kennen. Wir können jetzt von der Vermutung ausgehen, dass dieser Mechanismus im Gehirn, der uns den Weg zur impliziten Ordnung öffnet oder freimacht, nicht nur der veränderte Bewusstseinszustand zu sein scheint, sondern auch die Umschaltung vom Rationalen, hier haben wir es wieder, zum Emotionalen bewirkt. Denken wir zum Beispiel an die verschiedenen Einleitungsmethoden der Hypnose, da haben wir drüber gesprochen. Also Verstand, Vernunft, Logik, dem Zensor, wie wir ihn nennen, der aus ökonomischen Gründen dann abschaltet, so scheint auch der Effekt einer Mantra oder sonstige Methoden, die sich verändernde Bewusstseinszustände versetzen, wie zum Beispiel auch bei dem Tanz der Derwische, die sich anschließend ein Bajonett durch die Wange stechen können und andere Phänomene aus dem Yoga-Bereich ähnliche Mechanismen zugrunde zu legen. Immer wieder findet hier eine Umschaltung zum emotionalen Bereich statt, verbunden mit einer besonderen Aktivität der Theta-Wellen, die wir auch beobachtet haben. Wie auch wir sie beobachtet haben, im Bereich der Frequenzen geht es allein um die Dichte von Ereignissen. Zeit und Raum verschwinden. Wo haben wir es?
hier. Nachher verliert sich die Zeit irgendwo, haben wir es, glaube ich, da gar nicht drin. Aber auf dieser rechten Hemisphäre verschwindet die Zeit. Es gibt ein anderes Bild, wo Sie es gerne nachschauen können. Und wir kommen wieder in diesen Bereich, wo also hier das Ganze weitgehend reduziert ist. Und das passt auch dann wieder in das Bild, nämlich dass Zeit und Raum verschwinden, die Kausalität aufgehoben ist. Und das ist ja beim Schamanismus in einer gewissen Form auch der Fall. Wenn wir eine Frequenzanalyse im ERG machen, dann stellt keiner unserer Koordinaten Raum oder Zeit dar. Auch auf einer Achse werden die Frequenzen angetragen, auf der anderen die Energie, mit der diese Frequenzen im Signal enthalten sind. So ist es möglich, räumlich-zeitliche Phänomene in andere Bereiche zu transformieren, in denen Information nicht nach Raum und Zeit, sondern in einer anderen, neuen Art und Weise organisiert sind. Hier könnte man wieder bei Herrn Heim nachlesen. Im Bereich von Frequenzen brechen Raum und Zeit zusammen. Gelingt es uns, den Übergang, hier nochmal, ich möchte es nochmal betonen, vom expliziten in den impliziten Zustand, dann haben wir es geschafft und wir können vieles von dem erfahren, was uns interessiert und auch die Funktionen und die Aufgaben der Schamanen verstehen. Ich habe noch wie viele Minuten? Noch 4 Minuten. Über die Schamanen wurde schon so viel erzählt, dass ich mir das schenken kann. Es käme jetzt noch eine letzte Frage und die möchte ich noch kurz abhandeln. Die Katalepsie. Das ist auch so ein interessantes Gebiet. Sie sehen hier so etwas, das ist zum Beispiel eine induzierte Katalepsie durch Hypnose. Die Dame ist hier auf zwei Stühlen gelagert, Stuhllehnen. Diese Form der Katalepsie hat den Kollegen sehr viel Kopfzerbrechen gemacht. Die Zeit ist kurz. Ich kann darüber jetzt die ganze Odyssee der Kollegen nicht beschreiben. Das würde zu lange führen. Ich möchte Ihnen lieber gleich sagen, worum es geht. Was passiert bei der kataleptischen Starre im hypnotischen Zustand? Die Suggestion, jetzt brauche ich mal schnell wieder mein anderes Standardbild. Das ist eine spontane. Genau das. Wo ist das Ding? So. Die Suggestion, das hier ist reduziert, die Suggestionen passieren unkontrolliert, ohne dass der Zensor irgendwas unternehmen kann. Hier gehen sie in die rechte Hemisphäre rein, werden dort vom Gemüt, vom Gefühl, emotional und so weiter verarbeitet. Und was passiert jetzt? Die Vorstellungen werden gegeben, es wird die Suggestion gegeben, zum Beispiel, dass die Hand steif wird und der Arm steif wird und der Körper steif wird, steif wie ein Brett oder wie ein Stück Holz und so ähnliches. Und was macht dieses System hier? Das nimmt jetzt das, was ihm vorhanden ist. Es gibt jetzt dem Körper Signale, so, jetzt müsst ihr tun, was ihr könnt. So, und was passiert? Es kommt zu einer Aktivierung sämtlicher kleinen Muskeln, Muskelbündel und Muskelfasern. Des gesamten quergestreiften Muskulatur. Denn hier ist ja keine Kontrolle, die machen nichts da drüben. Also machen die es alleine auf der Seite und dann passiert es, dass wir eine kataleptische Starre haben. Das heißt, der Mensch wird starr und steif wie ein Stück Holz. Jetzt käme noch die Spontane. Das ist also noch mein Herr Vater, der hat also hier eine Spontane erlebt. Und zwar ist es ein Patient, der in die Levitation geht im Hypnosezustand und gleichzeitig in eine Starre. Nun kann man natürlich fragen, wie kann man sich sowas erklären? Das eine war ja schon mal ganz leicht, aber jetzt wird es etwas schwieriger. Gut, da gibt es aber einen Herrn Orne, Professor Orne aus Amerika, der gesagt hat, ja, wenn das so ist, und er vertritt die Ansicht, es kommt nur der in den veränderten Bewusstseinszustand der Hypnose, der schon mal jemals in seinem Leben was von Hypnose gehört hat. Nun gut, viele Menschen verbinden mit der Hypnose auch die kataleptische Starre oder haben was davon gehört, also werden sie dadurch automatisch in kataleptische Starre kommen. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist die, die Herr Jovanovic beschreibt, dass es eine Veranlagung in uns steckt, dass wir den Todstellreflex nachahmen, wie er es selbst gemacht hat. In seinem Buch ist es nachzulesen, als er von Wölfen in Ostserbien angefallen wurde und er starr wurde und steif wie ein Stück Holz. Ja, ich glaube, damit habe ich versucht, in kurzen Zügen wenigstens das Wesentliche Ihnen darzubringen, darzubieten, was zu diesem Thema des veränderten Bewusstseinszustandes unter dem Modell des Hypnosezustandes oder des veränderten Bewusstseinszustandes der Hypnose möglich ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.